So, ich persönlich finde das Horoskop jetzt auch nicht besonders schwierig. Ich habe es vorher auch gar nicht gekannt und habe mich gefreut auf ein neues Horoskop. Endlich mal ein neues. Heute Nachmittag habe ich mit einer Schülerin, die wollte mal das Horoskop eines Kriminellen anschauen, habe ich das Horoskop von dem Charles Manson mit der angeschaut. Das ist ja interessant. Das hat es ja in sich. Also, das ist wirklich gruselig, aber spannend gleichzeitig. Sowas von speziell. Die Person hier ist Gott sei Dank keine Verbrecherin gewesen. Tragen wir doch einfach mal die Yogas zusammen, dann finden wir schon den Weg in dieses Horoskop rein, würde ich sagen. Fangen wir mit den ganz einfachen Yogas an, so wie wir es immer machen. Zum Beispiel das Shankhya-Napasha Yoga. Shankhya-Napasha Yoga. Alle Planeten in
In fünf
fünf.
Zeichen, so
Genau.
Kasa Yoga,
Ja, das
Schlingenkette.
ist die materielle oder spirituelle Zerrissenheit, ne? Die Zerrissenheit zwischen diesen beiden Optionen quasi. Wie schaut's aus mit den Sonnenyogas? Sonnenyogas.
Vesci-Yoga, Venus, Merkur und Saturn in zwei von der Sonne.
Ja, und was würde das jetzt bedeuten? Was würde uns das über die Frau sagen? Ihre Sonnenthemen, ihren Wunsch nach Ruhm vielleicht, Anerkennung drückt sie aus.
Über Kunst, über die Sprache.
Ja. Und der Saturn?
Der Saturn, so ein bisschen perfektionistisch, würde ich jetzt vielleicht sagen, auch kontrollierend oder so.
Ja, das wäre eine Möglichkeit oder zwei wären das ja eigentlich schon und da könnte auch einfach ein
Bisschen
Stück
bremsend,
bremsen,
oder? Ja.
genau, bremsen, der könnte einfach ein
Genau.
bisschen erschweren, verlangsamen, ne? Ganz genau. So, Mond-Yogas, was haben wir da?
Tamakema-Truma Yoga.
Jawohl.
Ja, genau. Aber der
Und
bekommt eine Aufhebung durch die Sonne im siebten vom Mond.
die Sonne nicht.
Nicht die Sonne.
Nee, die Sonne gibt keine Aufhebungen für, weil die Sonne kann kein Yoga mit dem Mond bilden und kann keine Aufhebung
Ach
geben.
so. Ah,
Ne?
okay, gut.
Ja. Sonne, Rahu, Ketu sind da ganz außen vor. Aber wer gibt ihr trotzdem eine Aufhebung? Ihm, dem Mond.
Jupiter, Venus, Merkur und auch der Saturn.
Genau, die Planeten in Kendras vom Lagna, ne? Und da sind ja auch eine ganze Reihe. So, was haben wir noch? Haben wir ein Mahapurusha Yoga?
Ja, das Saturn, Sascha.
Ja, genau, das ist der Saturn im 10. Haus, das Shaja Yoga. Und haben wir denn auch Raja Yogas?
Jede Menge.
Ja, sind
Venus
ein,
mit
ja.
Merkur,
Ja.
Venus mit Saturn und Merkur mit Saturn.
Also Venus mit Merkur, Venus mit Saturn und der Merkur mit dem Saturn. Das heißt, in diesem 10. Haus bilden alle drei Planeten Raja-Yogas miteinander. Und sind da auch Geld-Yogas dabei? Ist ja meistens der Fall.
Der Merkur, der ist Herrscher von zwei.
Ja. Und wenn der mit dem Herrscher von 1 zusammen ist
Oder von neun?
oder von 9, dann
Ja.
haben wir drei, auch nochmal zwei Geld-Yogas hier, ne? Also das hier ist eine ganz schön herausragende Konstellation hier oben, ne? Alle drei Freunde und alle drei Trikona-Herrscher 1, 5 und 9 stehen zusammen im 10. Haus. Das sieht man nicht alle Tage. Haben wir sonst noch irgendwas? Wie Parita-Yogas können wir keine haben, weil wir keine Dushtanas besetzt haben. Das finde ich auch immer sehr interessant wahrzunehmen, dass gar keine Dushtanas besetzt sind. Parivartana-Yogas habe ich keins entdeckt. Ich weiß nicht, doch, ich habe eins übersehen. Ich sehe es jetzt gerade.
Jupiter.
Ja.
Parivartana Yoga,
Mache.
Maya Yoga zwischen
Ja.
7 und 11.
Zwischen 7 und 11, zwischen Jupiter und Mars, ist ein Mahaparivartana. Das habe ich wirklich bei meinem ersten kurzen Blick drüber gar nicht wahrgenommen. Mars und Jupiter, das siebte Haus wird mit dem 11. in
Ja.
Verbindung gebracht.
Und auch im Navamsa ist auch ein Mahaparivartana.
Im Navamsa haben wir es zwischen Mars und Saturn, ne? Ja, da haben wir es hier. Ich markiere das auch gerade mal, wobei im Navamsa ist es wesentlich weniger relevant, aber ich markiere es einfach mal. Okay. Also das haben wir. Und was würden wir erwarten von diesem Mahaparivartana Yoga?
Dass es unterstützend ist für die berufliche Entwicklung.
Für die berufliche?
Entschuldigung,
Sieben
für den
elf.
Erfolg, meine ich jetzt Erfolg,
Eher für den Erfolg, eher
oder?
für so eine finanzielle, materielle Angelegenheit, ne? Mars ist ja auch Herrscher von, ist allerdings auch Herrscher von 12. Also ich weiß nicht, wenn wir wirklich dieses Parivartana mal ein bisschen miteinander überdenken. Jupiter ist doch für dieses Horoskop überhaupt kein guter Planet. Na, der ist der Herrscher von 8 in 11 und 11. Immer wenn ich den sehe, muss ich an die arme Amy Winehouse denken, für die dieser Jupiter so katastrophal war in diesem siebten Haus. Und dann haben wir den Mars hier als Herrscher von 7 und 12. Und die bilden jetzt dieses Parivartana miteinander. Die sind selber zwar Freunde untereinander, aber es handelt sich dennoch in diesem Horoskop um zwei Dushtana-Herrscher beziehungsweise um einen temporären Übeltäter und einen neutralen. Was wird dabei wohl rauskommen?
Also ich glaube, eher ein gemischtes Ergebnis.
Ja.
Denke, dass vielleicht auch mit der Partnerschaft, dass die irgendwie auch betroffen ist. Öffentlichkeit, siebtes Haus.
Ja.
Und
Und der Partnerplanet ist ja auch ein Stück weit beschädigt durch Rahus Anwesenheit. Gott sei Dank ist er nicht nah dran, ne? Aber trotzdem ist da eine gewisse Beschädigung für den Partnerplaneten. Und im siebten Haus der Partnerschaft haben wir ja auch eine gewisse Beschädigung, allein schon dadurch, dass der achte Herrscher drin steht und der Saturn aspektiert hier ja auch noch rein, ne? Vielleicht lassen wir es einfach mal stehen. Wir können dann nachher sicherlich das noch weiter aufklären. Wenn ich jetzt vor irgend sowas stehe, was mir im Augenblick zu abstrakt ist, weil ich noch nicht genug im Horoskop drin bin, dann lasse ich es erstmal ruhen. Und guck einfach nochmal, wenn ich ein bisschen mehr über das Haus in Erfahrung, Horoskop in Erfahrung gebracht habe. Okay, so, wenn wir uns jetzt mal auf den Aszendenten stürzen, was bekommen wir da? Einen Jupiter- und einen Ketu-Aspekt, würde ich sagen, ne? Jupiter-Ketu-Aspekt. Und der Aszendentenherrscher marschiert ins 10. Haus, wo er zahlreiche Geld- und Erfolgsyogas bildet. So, wen stellen wir uns jetzt vor? Was ist das für eine Frau?
Vielleicht jemand, der gesehen werden möchte und erfolgreich sein möchte.
Jetzt sprichst du über das 10. Haus, vermute ich, ne?
Ja.
Ja. Und vom Lagna her?
Ja, ist geerdet, dem Stier. Ein bisschen, ja, mit dem Keto-Einfluss, ein bisschen geheimnisvoll. Und der Jupiter aspektiert auch nur, ja.
Bisschen geheimnisvoll, was könnte das der Jupiter-Aspekt zusammen mit Ketu dann vielleicht auch im Lagna ausrichten? Vielleicht so ein bisschen so eine mystische Ausstrahlung könnte ich mir vorstellen, ne? Wenn ich Jupiter als Charaka für Spiritualität nehme, gemischt mit Ketu-Energie. Und vor allen Dingen würde ich immer denken, jemand mit Ketu im Lagna ist keine schrille, auffallende Persönlichkeit, sondern im Gegenteil versteckt sich auch ganz gerne mal, hält sich lieber so ein bisschen im Hintergrund auf. Ne? Der Jupiter widerspricht dem so ein Stück weit, aber das wird trotzdem noch durchkommen. Wo wir gerade dabei sind, also lass uns gerade noch mal schnell gucken, das ist manchmal wirklich so relevant. Was hat sie für eine Elementenverteilung? Das hilft wirklich ganz, ganz oft auch. Also hat im Feuerzeichen
Feuer.
hat sie
Nix.
null.
Ja.
Na, das ist schon mal sehr wichtig festzustellen. In der Erde hat sie ein bisschen was.
Fünf.
5 mit dem Lagna dabei, genau. In der Luft,
Drei.
da ist einiges. Da haben wir die 3 und sonst aber auch nichts, genau. Und dann müsste auch noch was fürs Wasser übrig bleiben.
Nur fünf.
Auch 5. So, 5, 10, 13, jawohl. Also wir halten fest, kein Feuer. So, dann die Chara-Energien sind. Vier, würde ich sagen, ne? Sonne und Mond sind in Chara-Zeichen, das sind 4. In den Stiera-Zeichen haben wir
Sechs.
3, 6, jawohl. Und dann müssten bei den Dualen noch 3 übrig bleiben. Jawohl. So. Wenn wir das jetzt zusammenpacken mit einem Stier-Aszendenten, dass wir sagen, okay, das ist ja das dichteste, materiellste Zeichen überhaupt. Und sie hat eben verhältnismäßig viel Erde und Wasser. Und außerdem hat sie eine. Am stärksten besetzt das Tierra. Was würden wir da sagen? Was ist das wohl für eine Frau? Schaut mal, die passiven Elemente Erde und Wasser haben 10 Punkte. Die aktiven Feuer und Luft oder auch die männlichen haben nur 3 Punkte. Also ich stelle mir da wirklich eine sehr zurückhaltende, vielleicht auch auf eine gewisse Weise langsame Person, ne? Die vielleicht Zeit braucht, bis sie die Dinge ausgebrütet hat und etwas wirklich in Gang setzt. Ich glaube, das ist das wichtigste Merkmal, weil auch durch das Feuer auch der eigene Antrieb so ein ganzes Stück weit fehlt, ne? Aber Dadurch, dass das Luftelement ja dann doch auch ein bisschen was abbekommt, wird auf der Ebene von Gedanken und Intellekt schon einiges in Bewegung sein. So, der Aszendentenherrscher marschiert ins 10. Haus. Das heißt, sie will sich über ihre Stellung in der Gesellschaft, über ihren Beruf, will sie sich etablieren, gesehen werden, identifizieren, was natürlich für eine Frau, die 1876 geboren ist, keine einfache Aufgabe ist, ne? Das sieht ja dann meistens so aus, dass die das dann über die Männer machen, über ihre Partner, oder dass sie bisweilen auch die Bücher unter falschem Namen zum Beispiel veröffentlicht haben, ne, weil sie als Frau überhaupt gar keine Chance hätten, wenn sie sowas machen würden. Und weil jetzt der Beruf wirklich für sie das Allerwichtigste ist, sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir irgendwie eine Idee haben, in welche Richtung das gehen könnte bei ihr. Können ja einfach schon mal drauf gucken, wenn wir es noch nicht hinkriegen, können wir noch mal zurückkommen. Aber ich glaube, das kann man eigentlich schon recht gut einschätzen.
Vorstellen, durch die Venus ziemlich genussorientiert und luxusliebend.
Ja.
Ja, materialistische Grundeinstellung.
Ja.
Und die typischen Merkmale vom Stier: ausdauernd, beharrlich, was oft bis zur Sturheit gehen kann. Ich stelle mir dir als ziemlich pragmatischen Menschen vor.
Ja.
Auf dem Boden der Tatsachen, aber irgendwie fehlt ja heute halt das Feuer der Antriebskraft, die
Ja,
Willenskraft.
und die Luft darfst du aber, also ich kann bei allem, was du sagst, verstehen, warum du das sagst, aber ich denke dann die ganze Zeit, aber es ist im Wassermann, ne? Es ist ein fixes Zeichen, aber ich meine, der Wassermann ist das am stärksten besetzte Zeichen dieses Horoskops. Also sie muss schon irgendwie eine Frau sein, die bei der intellektuell irgendwas eine wichtige Rolle spielt und die auch gar nicht so mit Tradition verhaftet oder statisch ist, weil der Wassermann ist ja auch der Vordenker. Ne? Der Visionär.
Ja, so avantgardistische
Ja.
Person, so der Zeit voraus, so ein bisschen
Ja,
so
ja.
Richtung Suffragette,
Zum Beispiel, ne? So, also irgendwie in so eine Richtung, sie muss schon wirklich eine besondere Frau sein, ihrer Zeit voraus. Und mit Venus und mit Merkur hätte ich jetzt schon gedacht.
aber der Saturn ist doch da auch recht stark.
Ja, der Saturn ist sehr stark.
Also da ist ja schon dieses Fixe auch betont, ne? Also dieses so ein bisschen Festhalten auch an Dingen, oder?
Ja, sie wird sicherlich mit diesen Sira-Energien und mit Erde und Wasser nicht die flexibelste Person sein, ne? Aber der Saturn spielt ja jetzt viel mehr die Rolle eines Wassermann-Saturns als eines Steinbock-Saturns. Ne? Und der Saturn kann ja wirklich die beiden Rollen einnehmen, entweder ganz starr und rückwärts gewandt oder mit dem Wassermann auch noch beharrlich, aber auf der Ebene von Gedanken, Konzepten und zukunftsorientiert. Ne? Das finde ich schon einen großen Unterschied. Und wenn ihr da jetzt keine Idee habt, ist nicht schlimm, gehen wir gleich nochmal zurück, schauen wir uns dann einfach zuerst mal den Mond an. Was verrät uns der Mond denn noch über diese Frau?
Sie will gesehen werden und ist beliebt, so, also im dritten Haus, also so schon so ein bisschen ego betont, aber sehr wechselhaft gleichzeitig.
Ja, ich glaube jetzt eigentlich bei so einem Wohltäter, so einem sanften Planeten, kommt das Ego wahrscheinlich ein bisschen weniger durch, ne? Wenn jetzt der Marsherrscher von 3 wäre in 3, dann würde ich sagen, ja, die will konkurrieren, ne? Aber ein Stück weit wird das auch noch durchkommen. Sie wird sich auf jeden Fall mit sich sehr auseinandersetzen, ne? Das glaube ich auch. Aber sie wird eine sanfte, und wahrscheinlich auch sehr wechselhafte Seite haben. Ich denke ja immer, wenn der Mond im dritten Haus steht, kann der die Leute durchaus auch dazu verlocken, sich teilweise zu wichtig zu finden, zu toll zu finden. Und andererseits, weil der Mond ja so wechselhaft ist, auch wieder an sich zu zweifeln. Und vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch die Aspekte auf den Mond mal mit einbeziehen. Denn wenn der schon so isoliert ist, dann sind die Aspekte umso wichtiger. Und da haben wir einmal die Sonne als vierte Herrscherin, wir haben den Jupiter und den Rahu. Na, das sind die Wirkungen auf den Mond. Also ein nicht ganz heller Mond. Wenn er einen Tag 12 Grad weiter wäre, dann wäre er bei 14 Grad. Dann wäre sie im 14. Titi geboren. So hat sie noch 2 Tage bis zum Vollmond. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr heller Mond, dem wir durchaus auch schon auf der Stärkenberechnungsskala einen Pluspunkt geben würden auf der ersten Ebene. Und dann kriegt er den angenehmen Jupiter-Aspekt als natürlicher Übeltäter, aber er bekommt natürlich auch den Einfluss vom 8. Herrscher, vom 11. Herrscher und von Rahu. Wenn wir uns jetzt mal fragen, wie stabil ist sie psychisch? Ruht sie in sich? Ist sie eher pessimistisch, optimistisch? Wie stabil ist sie? Was würdet ihr denken?
Mit Rahu ist er nicht stabil, mit Jupiter ist er optimistisch.
Eher optimistisch würde ich auch sagen, aber durch das 8. Haus ist da auch schon wieder ein Stück weit eine Verletzung, ne? Und durch den Kematoma-Mond hat sie ja auch nicht so einen guten Zugang zu sich. Also ich stelle sie mir emotional relativ wechselhaft vor. Ne? Und wenn ich dann die Sonne anschaue als vierte Herrscherin, beziehungsweise auch die vielen Aspekte aufs vierte Haus, da haben wir ja dann auch noch mal Merkur, Venus und Saturn Einfluss. Na, und die vierte Herrscherin Sonne geht ins gute 9. Haus, ist aber schwach. Sonne ist ja im Steinbock immer wirklich relativ schwach. Also da ist psychisch ganz viel los und es ist ganz gemischt. Habe ich den Eindruck. Und ich glaube nicht, dass das eine Frau ist oder eine Rezeptur, um sehr glücklich und zufrieden zu sein. Na, der Rahu-Aspekt beschädigt den Mond, der Saturn-Aspekt beschädigt das vierte Haus, die sechste Herrscherin Venus beschädigt das vierte Haus. Der vierte Herrscher geht in ein gutes Zeichen, ist aber nicht stark. Also ich glaube, da ist wirklich einiges an, so richtige Zwiespälte sehe ich da in ihr. Und wenn ich an die Mutter denke und Matru-Karaka-Rahu anschaue, dann dürfte die Mutter auch so ein Stück weit eine einerseits sanfte, aber auch wieder zerrissene und auch nicht so richtig glückliche Person gewesen sein. Und falls ihr es noch nicht wahrgenommen habt, sie hat Saturn-Dasha gehabt am Anfang. Der Mond steht ja in Pushya-Nakshatra, ne? Regiert von Saturn. Und dann kam der Merkur mit 11 Jahren. Aber am Ende der Saturn-Phase unter Saturn-Jupiter gab es einen schweren Vorfall in ihrem Leben. Und zwar hat sie mit ein paar Cousinen und Cousins im Garten gespielt. Und dann sind die Kinder in eine Sandgrube gefallen und von Sand zugeschüttet worden. Und die eine Cousine hat das nicht überlebt. Und das soll sie sehr, sehr geprägt haben. Und das war interessanterweise unter Saturn-Jupiter. Also letztes Bhukti von Saturn und der achte Herrscher war aktiviert, Jupiter. Na, beide haben Einfluss auf Familie und Psyche. Okay, schauen wir weiter. Dann ist sie in ihre Merkurphase gekommen zwischen 11 und 28. Und da hat ihr Leben schon andere Formen angenommen. Wenn ihr jetzt gar nichts wisst von den Leuten, wir wissen nicht, was es für eine Familie war, wir wissen einfach nur, es ist Ende des 19. Jahrhunderts. Und wenn ihr jetzt seht, dieses junge Mädchen ist damals in die Merkurphase gekommen, was würdet ihr denken, was da wahrscheinlich los war für sie? Was würdet ihr jemandem sagen, der in die Beratung kommt? Sagen wir mal, sie kommt als Kind, die Mutter kommt und dann sagt ihr, oh, guck mal, dein Kind hat ab 11 die Merkurphase.
Dass es eine höhere Bildung erhält mit dem fünften Haus.
Was ziemlich ungewöhnlich war für Mädchen in der Zeit, ne? Also definitiv, nicht nur ist der Merkur insgesamt der Planet für Bildung, sondern er regiert auch eben das fünfte Haus und befindet sich ja dann da im zehnten Haus mit diesen ganzen guten Verbindungen, Raja-Yogas und so weiter, ne? Und sie hat tatsächlich in diesem, also in der Familie war alles, was mit Bildung zu tun hatte, sehr wichtig und die Töchter sind genauso wie die Söhne einbezogen worden und durften Bildung genießen. Ne? In welche Richtung ist die Bildung wohl gegangen? Schaut noch mal die Sonnenyogas vielleicht an. Fünfter Herrscher in 10, Venus in 10.
Kreativität irgendwie.
Ja, Kunst. Sie war Malerin.
Ah ja.
Ja, das ist das Horoskop von, jetzt muss ich gerade noch mal genau überlegen, dass ich den Namen richtig sage. Ich kriege ihn gerade gar nicht hin. Ganz kleinen Moment. Jutta hat es mir geschrieben. So.
Okay,
Genau. Paula Modersohn-Becker, ihr habt es schon nachgeguckt, ja? Eine Malerin, die sehr interessant gemalt hat, ne? Also es gibt da so eine Biografie im Internet, Wikipedia gucke ich meistens, ne? Es ist schon sehr speziell und was ich sehr interessant fand, ist, sie hat viele Selbstporträts gemacht. Ich finde, das passt so gut zu diesem Mond im dritten Haus. Ne? Sie hat unter anderem ein Selbstporträt in der Zeit, mit dem Babybauch gemacht von sich. Ne, ich meine, das war die Zeiten, da durften die Frauen mussten ihre Bäuche verstecken, so gut sie konnten. Sie hat sich selbst porträtiert mit ihrem nackten Babybauch, ne, und nackten Brüsten. Also das fand ich schon enorm. Ne? Also sie ist in die künstlerische Richtung gegangen und die Merkurphase war dafür sicherlich extrem hilfreich. Ne? Was können wir noch zu dieser künstlerischen Seite sagen? Wo finden wir da noch Hinweise für? Oder was ist das Besondere an ihr? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr wisst, auf was ich hinaus möchte, aber schaut euch das Horoskop vielleicht einfach mal einen Moment an auf irgendeine besondere Auffälligkeit. Gibt es irgendein Nakshatra, das besonders betont ist?
Vernichter.
Ja,
Ja,
Kanishta. Das ist sehr, sehr stark betont. So, wenn du daraus jetzt eine Aussage ableiten solltest oder einer von euch, was können wir daraus schließen, dass Tanishta so stark betont ist?
einen sehr großen Ehrgeiz.
Sehr großen Ehrgeiz, definitiv. So, das ist das eine. Tanishta gibt den extrem großen Ehrgeiz. Wir haben den fünften und den neunten Herrscher in Tanishta stehen. Wir haben beim fünften Herrscher auch noch die Besonderheit, dass er rückläufig ist und rückläufige Planeten drücken sich immer ein bisschen ungewöhnlicher aus als direktläufige. Ich denke, das war auch so ein Stück weit ihre Signatur in ihrer Malerei. Aber wo finden wir noch einen Hinweis, wenn wir da mal den Faden verfolgen? Was war noch wichtig für Sie in Ihrem beruflichen Kontext? Wer regiert denn da nicht da?
Mars, oder?
Ja, genau. Und? Und Mars ist der siebte Herrscher. Der siebte Herrscher bildet mit Jupiter im siebten Haus ein Parivartana Yoga. Was sagt uns das über das Thema Partnerschaft für Sie?
Partnerschaft mit Beruf verbunden.
Das würde ich auch sagen. Und das ist jetzt so ein bisschen indirekt. Partnerschaft ist über die Nakshatras, glaube ich, wirklich mit dem Beruf verbunden. Sonne Karaka für Ruhm und Ehre. Saturn Herrscher von 9 und 10. Und Merkur als fünfter Herrscher für die Kreativität zuständig und als zweiter für Ruf und Geld. Das ist alles indirekt in Verbindung mit dem Mars, der das siebte Haus regiert und im elften steht. Wenn wir einfach jetzt nochmal alles vergessen, was ich gerade aufgezählt habe, wie würdet ihr denn Partnerschaft einschätzen für sie, wenn sie fragen würde, was habe ich denn in Bezug auf Partnerschaft zu erwarten? Was würdet ihr da sagen?
Ich denke mal, der Jupiter als Karaka für die Partnerschaft ist ja der schwierigste Planet für den Stier. Eher wechselnde Partnerschaften, unterbrochene Partnerschaften.
Ich wäre so froh, wenn ihr den Jupiter nicht mehr nehmen würdet als pa Karaka für Partnerschaft. Aber scheinbar willst du da nicht weg von Klaus. Du willst der Guruji bleiben. Zu Hause wahrscheinlich, ne? Das wäre jetzt wirklich das allerletzte, was ich angucken würde, weil der allgemeine Karaka für Partnerschaft ist meiner Meinung nach für Männer und für Frauen, zumindest in unserem Zeitalter, die Venus. Du könntest jetzt argumentieren, damals war es aber der Jupiter. Und dann müsste ich dir recht geben, weil die Frauen konnten sich ja damals gar nicht selber ausdrücken, ne? Also das heißt, das Thema Partnerschaft wird ganz prominent, aber auch sehr schwierig, weil Jupiter durch das achte Haus ja so ein wirklich viele Probleme bringt. Durchs elfte Haus bringt er aber auch die Möglichkeit von Gewinnen ins siebte Haus. Und Saturn, der Mahapurusha-Planet, der das siebte Haus aspektiert, ist der Dara-Karaka, der Planet in der niedrigsten Gradzahl. Ich würde behaupten, sie ist durch die Partnerschaft an Grenzen gebracht worden, achtes Haus. Sie ist aber auch inspiriert worden. Elftes Haus hat ungewöhnliche Themen erwartet Und sie ist stabilisiert worden. Wahrscheinlich auch ein Stück weit eingeschränkt. Ihr Mann war auch Maler. Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, ich habe mal so einen Film über sie gesehen, haben die beiden extrem unterschiedlich gemalt. Er hat irgendwie so in klassischen Bahnen gemalt und er hat ihre Arbeit nicht sehr geschätzt. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis irgendjemand ihre Arbeiten überhaupt ernst genommen hat. Also er war Quelle der Inspiration, vielleicht sogar so ein bisschen Idol für sie, aber gleichzeitig, und das würde ich an dem starken Saturn-Einfluss sehen, hat er sie immer wieder oder hat sie sich durch ihn auch ein Stück weit klein gefühlt. Ne, ein Stück weit eingeschränkt. So, dann geht der siebte Herrscher ins elfte Haus, wo er auch noch mit Jupiters Aspekt versehen wird und Rahu ist mit dabei. Was sagt uns das über den Ehemann? Glaubt ihr, dass der erfolgreich war? Ich würde schon denken. Siebter Herrscher in Elf, aspektiert von Jupiter, elfter Herrscher, der das unterstützt und Rahu vergrößert das alles noch. Er war erfolgreich, er war ungewöhnlich, auch ein Stück weit unberechenbar. Und sie wollte sich eigentlich von ihm scheiden lassen. Sie hat auf der einen Seite hat sie ihn wirklich bewundert, dann wollte sie sich aber scheiden lassen von ihm und hat das Ganze im allerletzten Moment rückgängig gemacht. Das war in der Phase Ketu Mond beziehungsweise Ketu Mars, in dieser Phase, in dieser Übergangsphase. Da hat sie ihrem Mann gesagt, sie will sich scheiden lassen und hat dann gemerkt, ich kann nicht alleine sein. Daraufhin haben sie irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr zusammen in Paris verbracht. Und sie ist dann schwanger geworden mit 30 Jahren. Vorher hat es nicht geklappt. Und mit 31 Jahren ist sie kurz nach der Geburt des Kindes an Embolie verstorben. Also sie ist nur 31 Jahre alt geworden, hat aber, ich weiß gar nicht, 1000 Bilder oder sowas gemalt. Also war wahnsinnig produktiv in der Zeit, in der sie arbeiten konnte, schaffen konnte, ne? Und sie ist verstorben in der Ketu-Rahu-Phase am 20.11.1907 ist sie verstorben. Und ich habe mir hier notiert, dass das Ketu-Rahu war. 1907, jawohl. 20.11. Hier. Ketu, Rahu, Venus. Hättet ihr vermutet, dass sie so ein kurzes Leben hat? Nicht, ne? Mit dem Aszendentenherrscher im 10. Haus, mit diesen ganzen Raja-Yogas, hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht, dass sie so ein kurzes Leben hätte, aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, wo sind denn die Dinge, die sie schwächen, die ihre Lebensenergie oder Lebenserwartung schwächen? Ganz allgemein, was sind schwächende Faktoren hier?
Der achte Herrscher aspektiert das erste Haus.
Jawohl. Der achte Herrscher aspektiert das erste Haus und den achten Herrscher haben wir auch nicht gerne in sieben. Das ist für die Lebensspanne nicht gut. Ne? Das ist das eine. Was noch? Welchen Planeten haben wir vielleicht auch ein bisschen überschätzt? Die Venus, glaube ich. Die Aszendentenherrscherin Venus ist im Sandi. Und sie wird nicht mehr von Rahu geschluckt, aber Rahu ist nicht so ganz, ganz weit weg von ihr. Ich glaube, das ist auch eine Schwächung.
Und ich finde, was auch interessant ist, wenn man es vom Mond aus sieht,
Ja.
dann hat sie drei Planeten in acht.
Ja.
Also die Venus quasi von zwei Dushana-Herrschern
Ja.
wird's konfrontiert. Gell?
Ja. Dann ist der Merkur-Herrscher von 12 und der Saturn-Herrscher in 8, von 8 in 8, ne? Definitiv. Und auch wenn du jetzt gerade. Ja, bitte?
Von Lavanta sind auch zwei Planeten plus Rahu und acht.
Ja, da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich, ne, ich meine, gerade jetzt bei einer Geburt, die so lange her ist, ne, aber wenn das Navamsa so stimmen würde, dann hätte sie definitiv drei Planeten im achten Haus plus den Rahu dabei. Und das würde eigentlich auch mit dem Zeitpunkt des Todes zusammentreffen, weil wenn sie unter Rahu oder Ketu Rahu verstirbt, macht das auch auf den ersten Blick keinen Sinn, weil die sind doch auf der guten 5-11-Achse. Das ist doch nicht 6-12 oder 2-8-Achse, ne? Wie kann das kommen, dass sie in der Ketu-Rahu-Phase stirbt?
Aber hast du nicht erzählt, Gudrun, dass es in Zusammenhang mit ihrer Geburt dazu
Ja,
kam?
ja.
Und der Kette in 5 ist ja schlecht, oder?
Ja.
Für
Also meistens stirbt,
Fehlgeburten und so
meistens
weiter.
gibt es Fehlgeburt oder sie hatte ja auch Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Dazu passt der Ketu. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Gedanken auch, dass die Geburt, dass der, die Tatsache, dass sie gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, problematisch war. Aber wie können wir das noch begründen? Wir müssten das noch ein bisschen besser begründen, würde ich sagen. Ist der Ketu stark in Jungfrau? Kein bisschen. Rahu wäre stark in Jungfrau. Wer ist der Dispositor von Ketu? Na, der ist ja mit ausgelöst, wenn der Ketu dran ist. Und das wäre.
Ja, cool.
Ja, Merkur als Herrscher von 2 und von 5, ne? Der ist ausgelöst. Und der Merkur steht natürlich zusammen mit der Aszendentenherrscherin Venus, die ja Herrscherin von 1 und 6 ist. Körper, aber auch Krankheit, Hindernisse. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Ketu ausgelöst wird, wird Merkur ausgelöst und als zweiter Herrscher ist Merkur ein Maraka-Planet für dieses Horoskop. Der kann den Tod mit einleiten. Und wenn ich jetzt noch mal auf Rahu gehe, der war ja als Unterphasenherrscher auch noch mal separat aktiviert. Rahu aktiviert den siebten und zwölften Herrscher Mars. Siebter Herrscher ist auch wieder Maraka. Und Rahu aktiviert den achten Herrscher Jupiter. Also es sind alle beiden Maraka-Planeten ausgelöst. Der sechste Herrscher ist ausgelöst, der achte und der zwölfte. Seht ihr das? Nicht so ganz einfach zu sehen. Man muss genauer hingucken. Immer wenn alle Dushthana-Herrscher aktiviert sind, sollte man wirklich, wirklich vorsichtig werden. Ich wiederhole es gerade nochmal. Ketu aktiviert Merkur, der wiederum steht mit Venus als Herrscherin von 1 und 6 im Zusammenhang. Damit haben wir den Körper und die Gefahr von Krankheit im Spiel. Rahu aktiviert den 12. Herrscher Mars, aber auch den 7. Herrscher Maraka, mit dem er zusammensteht. Und wenn Rahu dran ist, wird ja auch sein Dispositor Jupiter aktiviert. Und der wiederum hat auch Zugriff auf den Lagna. Ne? Und ich finde es wirklich ein bisschen gruselig, weil Jupiter als natürlicher Charaka für das Kind könnte man auch als so einen Hinweis sehen. Ne? Und vielleicht musste man das wirklich in diesen Jahren auch noch anders deuten. Ne? Ich habe gerade die Tage gehört, ich kann mir solche Zahlen nicht wirklich merken, konnte ich noch nie, wie die Lebenserwartung von Kindern war im Zeitalter von Goethe. Ich glaube, er hatte 7 Geschwister und 2 davon haben das Alter von 7 Jahren nur erreicht, ne? Das heißt, erstens sind die Kinder damals gestorben wie die Fliegen, aber auch die Mütter sind ja wirklich, ne? Und ich denke, wenn damals eine Frau schwanger wurde, dann war da irgendwie schwang da der Gedanke mit, hoffentlich überleben das alle Beteiligten, ne? Und wenn man dann sieht bei ihr eben diese ganzen Auslösungen, dann finde ich schon, kann man das auch als Hinweis sehen, dass das in Zusammenhang mit dem Kindbett erfolgt. Und die schreiben da in Wikipedia, sie musste, ich weiß nicht, wie lange liegen, hat der Arzt verordnet nach der Geburt. Und als sie wieder aufgestanden ist, hatte sie eine Embolie und das war's, ne? Ich meine, die haben ja auch damals keine Ahnung gehabt, wirklich, was sie da machen, ne? Haben gedacht, das ist die richtige Maßnahme, die Frau so lange wie möglich liegen zu lassen. Außerdem galt sie mit 31 Jahren als eine hochgradig Spätgebärende, ne, wo man heutzutage drüber lachen würde, ne, wo die meisten Leute erst anfangen. Ja. Ich glaube, das wären so die wichtigsten Dinge. Sie hat, das fand ich auch noch ganz interessant, sie hat in der Merkurphase, Merkur Sonne und Merkur Mond, hat sie ein Lehrerinnenseminar besucht und hat auch die Prüfung bestanden. Weil ich finde, mit dem 9. Herrscher hier, mit diesen beiden Planeten zusammen, wäre das auch noch eine Möglichkeit gewesen, Lehrerin zu werden. Ne? Das finde ich auch sehr deutlich angezeigt. Aber sie hatte gar kein Interesse an Lehrer sein. Sie war schon relativ früh mit dieser Gemeinschaft in Worpswede, diese Künstlergemeinschaft, in Berührung gekommen und hat von 1900 bis 1903 dort auch gelebt, immer mal wieder weggegangen. Also sie war wirklich eine Vorreiterin, eine extrem ungewöhnliche Frau und auf der einen Seite eine Frau, die wirklich ihren eigenen Kopf und Stil hatte. Aber auf der anderen Seite glaube ich, durch die Verbindung zwischen Jupiter und Mars mit Rahu dabei, Rahu aspektiert auch noch das 7. Haus, das habe ich noch gar nicht eingetragen. Ich glaube, sie war gleichzeitig aber beziehungssüchtig, beziehungsweise in der Abhängigkeit von der Beziehung. So eine, und ich denke aber, das hatte damals noch einen anderen Charakter als heute. Weil damals eine Frau ja wirklich kaum alleine für sich einstehen konnte, ne? Und der Blick auf das Chandra-Lagna-Horoskop, den finde ich auch wirklich sehr interessant und spannend, weil wir dann wirklich sehen, wie stark besetzt dieses 8. Haus ist, der leidvolle Anteil dieser Inkarnation, dass der Herrscher von 10 vom Chandra-Lagna aus ist der Mond, der geht nach 9 und steht mit Rahu zusammen. Ich würde fast sagen, hier kommt ihre eigenwillige berufliche Identität noch deutlicher zum Ausdruck als im Horoskop vom ganz normalen Lagna aus. Und für die Korrektheit des Navamsas würde meiner Meinung nach tatsächlich sprechen, dass sie eben in dieser Ketu-Rahu-Phase gestorben ist. Das würde sehr gut passen hier, ne? Auf der 2-8-Achse im Navamsa. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Jutta noch mehr zu bieten gehabt hätte, ob sie dieses Horoskop ausführlicher vorbereitet hat. Ich habe es jetzt für auf meine Art und Weise nur quasi bis hierher ausgearbeitet. Ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig intensiv mit der Person beschäftigen können. Fällt jemandem von euch noch irgendwas auf? Elternhaus soll übrigens wirklich sehr an Bildung interessiert, sehr offen gewesen sein, aber nicht wohlhabend. Die Eltern mussten sich alles, was sie ihren Kindern ermöglichen wollten, wirklich hart erarbeiten oder absparen. Es könnte sein, dass ich das anders gedeutet hätte, wenn ich das nicht gewusst hätte vorher. Ich hätte vielleicht wirklich gedacht, weil der Herrscher von zwei in das 10. Haus geht und in Geld-Yogas eingebunden ist, dass in der frühen Kindheit ein bisschen was an Geld gewesen wäre. Und weil der 4. Herrscher auch ins gute 9. Haus geht, aber wenn wir die Stärke einbeziehen, dann müssen wir natürlich uns sehr fragen, ob da, also wohlwollend, aber wahrscheinlich nicht materiell sehr stabil, würde ich sagen. Ja, okay, wenn es von euch keine Einwürfe mehr gibt, dann könnten wir an der Stelle auch schließen. Oder fällt euch noch irgendwas auf? Mir ist noch aufgefallen als letztes die Venus, die Aszendentenherrscherin, die steht ja in diesem Purva Patra Nakshatra. Und die schreiben da in ihrer Biografie, dass der Tod dieser Cousine sie wohl sehr, sehr geprägt haben soll. Ich meine, das muss man sich wirklich mal vorstellen, ne? Du spielst mit deinen Cousinen und eine davon kommt ums Leben dabei. Und wenn ich dann sehe, dass die Venus einerseits im Sandhi steht und dann eben auch in diesem Purva Patrapada Nakshatra, die vorderen Füße des Totenbettes, ne? Dann habe ich wirklich das Gefühl, dass sie das sehr, sehr geprägt haben könnte und sie wie so ein Stück weit aus dem Leben, aus dem materiellen, festen Leben rausgeholt hätte und sie mental wirklich in diese andere Dimension versetzt hätte, ne? Dass sie irgendwie gar nicht so ganz richtig hier und jetzt unterwegs war, sondern dass sie da wirklich auch immer so ein Stück weit so eine Durchlässigkeit hatte, das würde mich gar nicht wundern. Und wenn wir noch mal dran denken, dass das Pushya, ja, das spirituellste aller Nakshatras ist, ne, dann würde das auch noch mal unterstützen. Und ich meine, was wir gerade noch ganz schnell machen könnten, ich will gerade noch mal ganz schnell hier unten das weglöschen und da gerade mal das Datum eingeben, wie da die Transite waren an dem Tag. Am 19.07.86. Ich meine, das ist schon irre, dass wir da das genaue Datum haben. 19.07.1886. Ups. So, zu diesem Zeitpunkt war der Keto hier im 10. Haus unterwegs, Rahu im 4., Saturn war im 2. Haus und der Jupiter war hier im 5. Der Jupiter war ganz genau auf dem Keto drauf. Also diese Mondknotenachse war da schon wieder aktiviert. Saturn im zweiten Haus bedeutet natürlich, sie war im Sati-Sati, ne? Saturn war im 12. vom Mond unterwegs, Sati-Sati, und auf der 2-8-Achse. Und dann Rahu im 4. Haus von Familie und Ketu ist über das 10. Haus gegangen. Ich glaube, das hat sie wirklich sehr, sehr nachhaltig geprägt und verunsichert und vielleicht für sich auch wirklich, vielleicht war sie auch wirklich den Rest ihres Lebens mit Schuldgefühlen geplagt, ne? Ja, okay. Wenn ihr nichts sagt, sage ich jetzt auch nichts mehr. Das kann ich auch.
Aber zum
Dann wird.
Thema psychischen Stabilität oder so, da hast du nichts, keine Infos gefunden.
Also in diesem Film haben sie sie schon dargestellt. Ach, wie soll ich das sagen? Auf der einen Seite so ein bisschen mimosenhaft. Na, das wird ganz gut zu diesem Krebsmond passen, aber das ist auch schon eine ganze Weile her, dass ich den mal gesehen habe. Das war ein schöner Film. Ich fand das erstaunlich, dass da Anfang des 20. Jahrhunderts schon so fortschrittliche Menschen in so einer außergewöhnlichen Künstlerkolonie leben konnten. Also sie war auf der einen Seite ein Mimöschen und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen, wie man sich Künstlerinnen vorstellt, so ein bisschen kapriziös auch, weißt du? Also sie hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie so die stabilste und die sicherste emotional, definitiv nicht. Aber ich fand sehr beeindruckend, wie diese Raja-Yogas im 10. Haus eigentlich wirklich den großen Erfolg in diesem kurzen Leben angezeigt haben. Und bei ihrem Tod soll ihr Mann gesagt haben, schade, dass so eine große Künstlerin schon so früh sterben muss. Ne? Das fand ich jetzt auch ein bisschen schade, Marmelade, sagen meine Enkel immer. Vielleicht nicht unbedingt der passendste Kommentar zum Tod der Frau, aber wer weiß, wie es wirklich war, so ist es überliefert. Ja, okay. Dann würde ich sagen, schließen wir für heute und ich glaube, wir sehen uns wahrscheinlich alle noch mal vor Weihnachten. Ne? Du bist du da am Wochenende, Anne?
Ja, ich bin dabei.
Ja, super. Und der Nico, ja, dann brauchen wir uns noch nicht so letztendlich endgültig zu verabschieden. Wir sehen uns alle noch mal in dem einen oder anderen Kontext. Ne? Danke, dass ihr da wart und noch einen schönen Abend allen.
Danke dir.
Danke dir.
Tschüss,
Schönen
macht's
Abend.
gut.
Schönen Abend.
Tschüss.